Nachrichten aus dem beschädigten Leben in dieser Woche mit zwei Rückblicken. Der eine schaut auf den vergangenen Mittwoch, auf den Tag der Arbeit, auf den 1. Mai, zusammen mit dem Politikwissenschaftler Stefan Kriegert, der den ein oder anderen grundsätzlichen Gedanken hier fallen lässt, zum Verhältnis der Menschen zur Arbeit.
Ganz allgemein kann man das zum Beispiel so formulieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht die Bedürfnisse von Menschen den Grund zur Produktion liefern, sondern eben das Streben nach der Verwertung von Kapital. Nicht, weil Menschen Schutz vor der Natur brauchen, werden Wohnungen gebaut, sondern schlicht und einfach, weil sich damit Geld verdienen lässt. Nicht, weil Menschen Hunger haben, wird Essen hergestellt, sondern weil die Produktion von Lebensmitteln profitabel ist.
Ja, das sind fast schon Allgemeinplätze, die wir hier gehört haben von Stefan Kriegert, Politikwissenschaftler, tätig an der Universität in Wien, Sätze, die fast schon wie Floskeln klingen, dadurch aber nicht weniger wahr werden.
Ganz unabhängig von der Tatsache, dass Menschen heute natürlich Arbeit und Arbeitsplätze benötigen, schlicht und einfach, um sich im globalen Maßstab gesehen am Leben zu erhalten. Also weil nochmal, in den meisten Weltregionen gibt es nicht mal sowas wie eine sozialstaatliche Absicherung, wo man dann halt, auch wenn man arbeitslos ist, durch eine gewisse Alimentierung einfach für die Verwertung auf Dauer irgendwie noch als Material am Leben erhalten wird, sondern da ist das tatsächlich lebensbedrohlich, wenn man keine Arbeit hat. Also ganz unabhängig davon, dass man das heute natürlich braucht und dass Arbeitslosigkeit allein aus diesem Grund, ja, weil diese Gesellschaft so ist, dass man das notwendigerweise braucht, ein massives Problem darstellt. Unabhängig davon muss festgestellt werden, Arbeit macht krank, Arbeit schändet, Arbeit ist Mühsal und in der Regel macht Arbeit auch ziemlich hässlich.
Es geht also um Kritik an der Arbeit, die hier Stefan Kriegert formuliert, natürlich auch aus einem Anlass, dem sogenannten Tag der Arbeit. Der Blick in die Geschichte, klar, DDR hieß das, staatlich verordnete Parade in der BRD, war das in der Regel eine klassische Demonstration der Gewerkschaften, der Gewerkschaftstag schlechthin, was dann vor allem hieß, es gibt schön ritualisiert ein Bratwürstchen essen. Dann kamen in der BRD irgendwann die sozialen Bewegungen, die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, das brachte ein bisschen Schwung in das Ritual, führte dann aber zu ebenfalls ritualisierten Tagesabläufen. Man denke da nur an die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin.
Und da wir einmal beim Begriff der Arbeit sind, will ich nicht unterlassen hinzuzufügen, dass heutzutage sehr viel dummes Zeug über die Würde der körperlichen Arbeit gesagt und geschrieben wird. Dabei besitzt körperliche Arbeit nichts, was notwendigerweise Würde verleiht und ist zumindest absolut entwürdigend. Der Mensch ist für Besseres geschaffen, als im Dreck zu wühlen. Alle Arbeiten dieser Art sollten von Maschinen verrichtet werden. Hätte sich nun die Linke in den letzten 100 Jahren mehr an jemanden wie Oscar Wilde, vorzüglicher und leider, wie ich denke, viel zu unbekannten Schrift orientiert, anstatt den Arbeitsfetischismus ihrer zumeist etwas moralinsauren Vordenker und durchaus auch Vordenkerinnen aufzusorgen, dann hätte sie durchaus gewusst, dass Arbeit den Menschen in aller Regel eben nicht erfüllt, wie man das häufig hört, sondern in aller Regel fertig macht. Sie würde nicht beklagen, dass der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, eine Klage, die man ja sowohl im linken als auch im rechten als auch im liberalen Feuilleton häufig hören kann, sondern sie würde skandalisieren, dass in der bestehenden Gesellschaft, also so wie die Gesellschaft heute eingerichtet ist, solch eine ja ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung, ja, was ist dagegen einzuwenden, wenn der Gesellschaft die Arbeit ausgeht, dass in der heutigen Gesellschaft so eine ausgesprochen begrüßenswerte Entwicklung eben zu keiner Befreiung führt. Man fragt sich wirklich, was ist das für eine Welt, in welcher der technische Fortschritt systematisch neues Elend verursacht.
Was ist eigentlich in die Menschen geraten, dass sie das Schöne, so das Grillen am Freitagabend, das Lesen am Sonntagnachmittag oder das Samstag am See sein, dass sie genau das nicht zum Dauerzustand machen wollen? Ja, möglicherweise nicht mal am 1. Mai. Stattdessen werden tröge Gewerkschaftsaufmärsche besucht und dort ist immer wieder zu hören, dass es faire Löhne für faire Arbeit geben muss, dass es vor allem viel Arbeit geben muss, dass es Vollbeschäftigung geben muss. Kaum zu finden da die Forderung nach einer Abschaffung der Arbeit. Was vielleicht durchaus sinnvoll ist, wenn man sich ansieht, wie verzweifelt der ein oder andere sich dann an sogenannte Brückentage klammert. Das wäre dann vielleicht doch eine sinnvolle Forderung mit der Abschaffung der Arbeit.
Doch statt nun also für die Bedingungen der Möglichkeit von individueller Freiheit und von gesellschaftlicher Autonomie zu streiten, also auch für eine Art produktiven Müßiggang, der durchaus ja was anderes ist als auf die Dauer nur Langeweile verströmendes Nichtstun, statt dafür zu streiten, sucht man in der Schinderei der Arbeiterfüllung und, was noch schlimmer ist, findet sie womöglich.
Sehr, sehr lange war Arbeit übrigens überhaupt nicht positiv besetzt. Es war was Lästiges, was man tat, um zu überleben. Sobald man aber genug hatte, wurde eben diese Arbeit sofort beiseite gelegt. Beim Blick in die Geschichte fällt auf, dass vor allem Muße es war, was als einzig richtiger Zustand angesehen wurde. Ein Zustand, der es dem Menschen ermöglicht, sich und seine Bedürfnisse zu entfalten. Das heißt jetzt nicht, dass man zurück zu diesen Zeiten sollte, also zum Beispiel ins Mittelalter oder sowas. Nein, es soll nur verdeutlichen, dass Gesellschaftsentwicklungen, die als natürlich angesehen werden, gar nicht so natürlich sind, sondern nach gewissen Interessen kollektiv konstruiert werden.
Ob Sozialdemokraten oder Bolschewisten, ob christliche Soziallehre oder faschistischer Produktivitätswahn, sie alle konnten und können sich für so eine elende Parole wie die Arbeit hoch begeistern. Anstatt sich beispielsweise an Paul Lafargue, das war der Schwiegersohn von Karl Marx, zu erinnern, der das Recht auf Faulheit hochgehalten hat, soll es also ein Recht auf Arbeit sein, für das keineswegs nur am 1. Mai immer wieder gestritten wird. Wenn man so etwas sagt, dann kennen Sie natürlich wahrscheinlich alle den Aufschrei. Aber wie soll das gehen? Widerspricht das nicht der menschlichen Natur? Ich frage mich dann immer, was um Himmels Willen soll die menschliche Natur sein? Und schon der Dandy und Gentleman Oscar Wilde, den ich eingangs zitiert habe, hatte die durchaus passende Antwort auf derart geschichtsvergessene Einwände parat, als er nämlich sagte, von der menschlichen Natur lässt sich nur eins zweifelsfrei sagen, und zwar, dass sie sich unablässig verändert.
Ja, soweit Stefan Kriegert, Politikwissenschaftler aus Wien, hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben über ja, den ein oder anderen grundsätzlicheren Gedanken zum Verhältnis der Menschen zur Arbeit. Die Position von Kriegert ist, denke ich, relativ gut rausgekommen. Er hinterfragt zumindest die Fixierung aufs Arbeit haben müssen und die Notwendigkeit dieses Arbeit haben müssens und schaut dabei auf die ökonomischen Zwänge, die dahinterstehen und fragt, ob das nicht auch ohne diese Zwänge gehen könnte. Das ist der Rückblick zum vergangenen Mittwoch, zum 1. Mai und noch eine weitere Woche zurückgeschaut zum 22.04. wird jetzt hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Da wurde nämlich das Institut für vergleichende Irrelevanz geräumt in Frankfurt.
Also es war so, dass 2003 im Dezember oder eigentlich schon ab November wurde an der Uni Frankfurt gestreikt, da die hessische Landesregierung ganz viele Kürzungen im Haushalt der Universitäten vorsah und Langzeitstudiengebühren und Studiengebühren für ein Zweitstudium einführen wollte. Daraufhin wurde halt gestreikt und im Rahmen dieses Streiks ist damals das Institut besetzt worden. Und es war so, dass die Aktivistinnen, die sich in dem Institut jetzt von Anfang an engagiert hatten, halt am Anfang auch noch einen relativ großen Schwerpunkt auf hochschulpolitische Entwicklungen gelegt haben. Deswegen auch der Name Institut für vergleichende Irrelevanz, weil zu der Zeit halt die Uni Frankfurt sich massiv umstrukturiert hat und ganz viele kleinere Fächer zum Beispiel aussortiert hat, die nicht so gut verwertbar wirkten und die Planung auch für die Neueinführung der neuen Studiengänge, also Bachelor, Master, angefangen hatte. Und um solche Vorgänge kritisch zu begleiten, hat sich das Institut gegründet. Es ist so, dass diese hochschulpolitische Ausrichtung zwar von den Besetzerinnen sozusagen so erstmal geplant war, aber natürlich schnell in so einem großen Haus sich sehr viel mehr entwickelt hat und ganz viele Initiativen aktiv geworden sind. Man muss sich das so vorstellen, das wissen ja wahrscheinlich die Zuhörerinnen aus anderen Städten nicht, dass es sich wirklich um ein ziemlich großes Gebäude handelt mit 3 Stockwerken und ganz vielen großen Räumen, das jetzt auch ganz unterschiedlich genutzt wird. Also es gibt unten immer noch irgendwie den großen Saal, in dem Konzerte, Partys, aber auch Lesungen, Theaterperformances sind. Dann gibt es 2 Bibliotheken, es gibt einen Sportraum, es gibt einen Ausstellungsraum. Und es gibt ganz viele Gruppenräume, also von daher ist es wirklich ein sehr großes Gebäude, das dann auch nach und nach natürlich immer mehr in Frankfurt interessierte Personen an selbstorganisierter Arbeit dahin gezogen hat sozusagen, die dann ganz viel gemacht haben. Und seitdem ist es so, dass wir auch die ganze Zeit versuchen, quasi eine Schnittstelle zwischen Uni und Stadt zu sein. Das heißt, es gibt immer noch ganz viele Studierende, die aktiv sind und die auch viel Theoriearbeit leisten, aber das wird immer versucht zu vermitteln mit kulturellen und künstlerischen Angeboten, die das Haus macht. Also von daher ist das Motto des Hauses ja auch Theorie, Praxis, Party. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie Partys feiern und zwischendurch Lesezirkel machen, sondern das soll irgendwie auch in einem Austausch miteinander stehen. Und das haben wir seitdem die ganze Zeit versucht. Und das klappt auch eigentlich ganz gut, weil die Gruppen sich dadurch immer mehr aufmischen.
Ja, soweit die Charakterisierung des Instituts für vergleichende Irrelevanz in Frankfurt. Das wurde vor einigen Tagen geräumt von einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei. Es waren auch Festnahmeeinheiten vor Ort, vermummtes, bewaffnetes SEK, all das, was man so kennt, materialistisch aufgebaut, um eben das Institut zu räumen. Es gab auch einige Verletzte, Arm-, Handgelenksverletzungen, Prellungen, Quetschungen. Das alles am 22.04. in Frankfurt.
Also es war so, dass so circa ab 7
7.20 Uhr, 7.30 Uhr immer mehr Polizei auf die Deckenberganlage, was so eine große vierspurige Straße ist vorm IWI. Da haben dann immer mehr Polizisten geparkt, hatten ganz viele Gitter dabei, haben erstmal ganz weiträumig das Gebiet abgesperrt. Und es ist eine sehr viel befahrene Straße, die auf der Autobahn führt, die dann komplett gesperrt war, einen ganzen Block lang sozusagen, der da wirklich lang ist an dieser Stelle. Wurden Leute immer mehr abgedrängt, sich halt von dem Gebäude zu entfernen und hinter die Absperrung zu gehen. Ein paar haben sich aber auf dem Gelände des IWIs vorher schon hingesetzt, um das Haus eben zu blockieren und den Zugang zu erschweren für die Polizei. Und ein paar waren auch noch im Haus und dann wurden die halt nach und nach mehr oder minder sanft von der Polizei weggetragen und weggedrängt.
Im Anschluss an die Räumung des Instituts für vergleichende Irrelevanz gab es dann auch in Frankfurt eine Demonstration mit 2000 Menschen. Und das sind dann zumeist Menschen, die sich unwohl fühlen bei der sie umgebenden Leidenschaft für Ordnung und Geld. Genau bei jenen wird die Räumung des Instituts für vergleichende Irrelevanz eine Lücke hinterlassen.